Also das ist ganz richtig, dass ich einen eher popgeschichtlichen Blick habe, weil meine Beschäftigung mit den Gammlern eigentlich ein Teil ist einer größer angelegten Arbeit, wo es auch andere Konflikte umfasst, die mit Jugend vor allem in den 50er, 60er Jahren zusammengebracht werden. Und es ist ja so eine allgemeine Zuschreibung, dass Jugend und Popkultur irgendwie eins sind. Mir ist aber aufgefallen, dass das auch eigentlich einen historisch spezifischen Ort eben in dieser Zeit hat. Heute ist das gar nicht mehr unbedingt so. Die Plattenindustrie zum Beispiel hat heute Käufer, die mehrheitlich über 40 sind. Also es wird diskutiert, ob Popmusik zum Beispiel überhaupt noch ein Feld ist, auf dem Generationskonflikte ausgetragen werden. Und wenn man verstehen will, warum aber in einer bestimmten Epoche Jugendkultur und Popkultur eigentlich synonym gedacht wurden, dann muss man sich eben also einen etwas breiteren Blick darauf werfen. Das hat dann mit Demografie auch zu tun, also dass die Gesellschaften tatsächlich demografisch in den 60er Jahren, bevor der sogenannte Pillenknick gegriffen hat, dass sie demografisch jung waren und Jugend einfach auch eine Größe war, die den Leuten Angst gemacht hat. Also es gab große Zukunftspessimismus, wo man dachte, die Jugendlichen, die machen irgendwie seltsame Dinge. Diese Dinge sind irgendwie latent kriminell und es gab auch bestimmte Theorien und Expertisen, die gesagt haben, wer jetzt einmal in der Jugend schon irgendwie über die Stränge schlägt, der wird auch später zum Berufsverbrecher, so in etwa, ich übertreibe jetzt so leicht. Und da geraten dann eben solche Phänomene wie die Gammler auch in den Blick.
Nun ist ja, wenn man mal einen Blick in die Nachkriegszeit wirft, die Gammlers sind ja gar nicht so die ersten Figuren gewesen, an denen so ein bisschen ja sich der spießbürgerliche Zorn entfacht hat, sondern es kommen auch in deinem Vortrag Figuren auf mit der schönen Bezeichnung Eckensteher und Halbstarke. Das Interessante ist ja, dass die Begriffe aus den 50er Jahren sowohl in der DDR als auch in der BRD so verwendet wurden. Was waren denn Eckensteher und Halbstark und warum haben die für Aufsehen gesorgt?
Ja, ganz richtig. Das war also die erste große Diskussion in den 50er Jahren um auffällige Jugend. Was konkret passiert ist, war, dass ja, Jugendliche sich auch da schon auf öffentlichen Plätzen zusammengerottet haben, da aber eigentlich noch gar nicht jetzt langfristig herumgehangen haben oder etwa sogar mit Schlafsäcken da übernachtet haben, wie es dann in den 60ern so über die Tramps, Gammler in der DDR, später mit der Kundenbewegung dann so üblich wurde. In den 50er Jahren gab es eher große Aufläufe nach Konzerten, nach Filmveranstaltungen. In den Jahren 56, 57 sprach man von einer ganzen Welle der halbstarken Krawalle, die sich eben nach Kulturereignissen ja, ereignet haben. Und interessanterweise, wenn man das nach heutigen Kriterien sich ansieht, auch in den Polizeiakten, entsteht doch eher der Eindruck, dass die Polizei da sehr stark überreagiert hat, weil der öffentliche Raum in der Tat ganz anders definiert war. Da herrschten noch alte Paradigmen, Paradigmen von Ruhe und Ordnung, die eigentlich zurückgehen noch auf die Polizeiordnungen der frühen Neuzeit, also wirklich Jahrhunderte zurückreichen. Und die Klischees, mit denen die Jugendlichen belegt wurden, die dann in der Öffentlichkeit in Gruppen herumgestanden haben oder auch getanzt haben, Rock'n'Roll zum Beispiel, getanzt haben. Das wurde also als anstößig empfunden. Das macht man nicht auf öffentlichen Plätzen. Und es haben tatsächlich auch erzürnte Bürger eingegriffen. Es gibt so Berichte, wo ein Bürger in Hannover, also Jugendliche, die da im Kreis stehen um ein tanzendes Paar und er entdeckt seine Tochter, streckt dann einen der Tänzer mit Faustschlägen nieder und zieht seine Tochter nach Hause. Und die Polizei geht dann vor, nicht etwa gegen den Mann, der die Jugendlichen niederboxt, sondern gegen die tanzenden Jugendlichen. Ja. Also ganz, ganz andere Kriterien und diese Begriffe, die da verwendet wurden, also auch der Eckensteher, sind eigentlich sehr alte Begriffe. Es gab eine Eckensteher-Literatur im frühen 19., späten 18. Jahrhundert. Da war der Eckensteher auch eine Art gewitzte Figur, der stand halt herum und kommentierte das Alltagsgeschehen, war aber auch immer frech und ging ein bisschen zu weit. Und diese Begriffe leben in dieser Zeit eben wieder auf.
Nun waren ja die Eckensteher und Halbstarken eher so in den 50er Jahren zusammen, klar, mit der Rock'n'Roll-Bewegung. In den 60er Jahren kommen ja dann die Gammler auf. Was ist denn das Neue an diesem Gammler-Phänomen und vielleicht auch, wie haben sich die Gammler selbst definiert?
Ja, das ist schon mal wichtig, dass Gammler auch eine Selbstbezeichnung war. Also es ist ja eigentlich eher ein abwertender Begriff, ein pejorativer Begriff, und den haben wir ja für verschiedene Jugendkulturen. Also bei den Halbstarken war es etwa so, in England ist das Äquivalent, das sind die Teddy Boys, und das waren oft Begriffe, die von außen, von den Medien kamen. Man hat in den Berichten, also auch in Zeitungsberichten, die früh dieses Thema aufgreifen, dann oft noch Rechtfertigung von Jugendlichen, die sagen, ich bin kein Teddy Boy, ich bin ein Bob-Junge, ich tanze den Bob, oder wir sind keine Halbstarken, sondern wir sind Rock'n'Roll-Fans. Und mit der Zeit aber etablieren sich die Begriffe so, dass sie dann auch übernommen werden von den Jugendlichen. Und es gab also auch bei den Gammlern welche, die das durchaus zur Selbstbeschreibung übernommen haben. Es gab dann auch ganz unterschiedliche Ausformungen in den 60er Jahren. Was wirklich anders ist als in den 50ern, ist, dass diese Plätze auch dauerhaft okkupiert werden. Es überschneidet sich auch natürlich mit schon sozialen Problemen. Es sind oftmals entlaufene Heimzöglinge vielleicht oder Jugendliche, die einfach auch von zu Hause weggehen, die mehr Freiraum für sich beanspruchen, die eine ganze Woche ausreißen, auf öffentlichen Plätzen herumhängen, die aber auch trampen durch Europa und darüber hinaus auch noch nach Nordafrika, auch nach Vorbild der amerikanischen Beat-Bewegung, ja, wo also Dichter wie Jack Kerouac, Allen Ginsberg in auch Ende der 50er Jahre schon stark Marokko und andere Orte okkupiert haben und in ihren Gedichten, langen Gedichten und ihren Texten beschrieben haben. Das wird hier also auch in Deutschland rezipiert, und es wird zu einem großen Problem aufgebauscht. Es wird irgendwann in den um 1968 auch Spiegel-Titelthema oder 67, glaube ich, ist ein Titelthema, wie also Jugendliche auf den Plätzen herumhängen mit einer Gitarre. So. Und es ist aber nicht nur ein soziales Phänomen, sondern es ist durchaus auch ein popkulturelles Phänomen. Es gibt also innerhalb dieser Szene auch Diskussionen, wer jetzt ein echter Gammler ist, der zu unterscheiden ist zum Beispiel vom Wochenendgammler, der sein Elternhaus in gepflegter, ordentlicher Kleidung verlässt, sich vielleicht unterwegs umzieht, dann in Gammelkleidung, also irgendwie so Militärkutte und zerrissene Jeans, zerrissen noch nicht, aber irgendwie ausgebeulten Jeans dann da herumhängt, sich dann wieder brav umzieht und nach Hause geht und am nächsten Montag wieder ordentlich in die Schule. Die waren also nicht so gut angesehen, die Wochenendgammler. Und da kann man sehen, dass es durchaus schon auch eine Art popkultureller Lebensstil sein kann, den man eben partiell oder auch längerfristig für sich beansprucht.
Was ich ja besonders interessant finde, ist du hast es schon erwähnt, mitunter wirklich krassen, heftigen Reaktionen auf die Gammler. Gerade wenn sie sich in der Öffentlichkeit getroffen haben, hat das mitunter dazu geführt, dass sich um die Gammler herum ein Pulk von selbsternannten, ordnungsliebenden Bürgerinnen und Bürgern versammelt hat und dann öffentlich darüber diskutiert hat, ob es jetzt okay ist, solche langen Haare zu tragen. Und dann haben sich halt auch Szenen abgespielt, wie ungefähr diese.
Wir sitzen hier vor der Gedächtniskirche lediglich aus dem einen Punkt, weil hier der zentralst gelegene Platz ist und also den ganzen Tag über Sonne ist im Grunde genommen. Und man trifft sich hier mit seinen Freunden, Kollegen und so weiter nicht. Die Absicht, Aufmerksamkeit zu erregen, ist auf keinen Fall da. Wir tun das lediglich aus dem einen Punkt, weil wir eben, wir leben da drin, und das ist unser Leben, das... Jeder tut eben das, was ihm gefällt, nicht? Und ich glaube, es ist eine kleine Portion Idealismus dabei.
Auch die grundsätzliche.
Kommen Sie weg, ja. Gehen Sie bitte weiter. Ja. Wir gucken mal die Aufnahmen ab, ja.
Nehmen Sie gleich mit, das verstehe
ich. Richtig so.
Wir Berliner sagen dazu Penner. Original-Edelpenner.
Besser können wir es doch gar nicht haben.
Ach, hören Sie doch auf, Mensch. Ihnen kann man hier überhaupt nie reden, Sie. Kerl. Mensch, wir kommen von dort, und bei uns gibt es Gott sei Dank sowas nicht. Wir sind hier im Urlaub. Ja, wir sind hier im Urlaub. Wir müssen so einen Tag hier erleben.
Und wenn er nicht bald verschwindet, dann nehme ich die Strenge, dann brenne ich die Haare ab. Früher hat man so weit verbannt.
Dass man solche Frechheit besitzt und sich in die Öffentlichkeit wagt, in dieser Aufmachung, ist ja eine Sünd und Schande für uns. Na, hör mal, was bist du denn? Du solltest dich schämen.
Ja, was wir hier gehört haben, das war eine Szene von 1965 vor der Gedächtniskirche in Berlin. Und das sind ja so jetzt Dinge dabei gewesen wie, also wir haben erstmal die Gammler gehört, die ihre Auffassung vertreten haben, dass jeder dem nachgeben soll, was er am liebsten tut. Dann hat man gehört, wie die Polizei gegen das Gammler-Treffen eingeschritten ist und die Gammler dann weggeschickt hat, wie das die umstehenden Passanten kommentiert haben und wie einer von ihnen sogar dann aufgebracht gesagt hat, sowas wie euch hätte man früher verbrannt. Kann man angesichts solcher Äußerungen sagen, dass die Gammler kenntlich gemacht haben, dass auch in den 60er Jahren und bis dahin sowieso große Teile der Öffentlichkeit von der nationalsozialistischen Ordnungsvorstellung immer noch tief geprägt war?
Ja, das kann man mit Sicherheit sagen. Die Toleranz war da sehr viel schwächer ausgeprägt, auch schon gegen ganz simple äußerliche Abweichungen vom allgemeinen Erscheinungsbild. Also da war ja auch die langen Haare wurden da ja gerade kritisiert, und das wurde nicht nur kritisiert, sondern es gab auch durchaus Vorfälle, wo dann erzürnte Bürger zur Schere gegriffen haben. Nicht nur in der DDR, wo das sozusagen staatlich ein bisschen organisiert war, wo die FDJ-Kommandos oder in der Schulklasse auch mal einem langhaarigen Gammler dann die Haare abgeschnitten haben, wo die Volkspolizei langhaarige eingesammelt hat und denen die Ausweise weggenommen mit der Begründung, man könne sie ja nicht mehr erkennen und sie würden den Ausweis erst dann zurückbekommen, wenn sie beim Friseur waren, damit man sie wieder mit ihrem Ausweisfoto erkennen kann. Ansonsten müssten sie sich einen neuen Ausweis machen lassen und das kostete Geld. Also da gab es alle möglichen Maßnahmen, aber auch im Westen ist es dokumentiert, dass etwa Bauarbeiter Langhaarige mit Steinen beworfen haben, dass erzürnte Bürger da Übergriffe gestartet haben. Es gab richtige Bürgerinitiativen, die sich in Frankfurt gegen das Vorhandensein von Gammlern auf öffentlichen Plätzen besonders umkämpft, war der Marschallbrunnen, hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die versucht hat, die Jugendlichen da wegzubekommen. Gab dann auch Vermittlungsversuche kommunaler Behörden, und auch die Polizei ging sehr hart gegen Jugendliche vor, die da auf öffentlichen Plätzen sich befunden haben. In Frankfurt am Main sogar gegen die Aussage der Gerichte, die gesagt haben, also ein öffentlicher Platz ist keine Zone, an der man irgendwie das Herumstehen reglementieren könnte. Also die Jugendlichen hätten durchaus ein Recht, in der Öffentlichkeit zu stehen, denn es ist eine Fußgängerzone, und die Polizei hat dann sich über diese gerichtliche Maßnahme hinweggesetzt und gesagt, nein, wir müssen hier einschreiten mit Berufung auf ein älteres preußisches Gesetz. Der Staat Preußen war gar nicht mehr intakt, in dem es hieß, man muss also gegen eine Gefahr im Verzug, wenn die erkannt wird, präventiv irgendwie vorgehen. Und da wurde dann so argumentiert, es könnten sich ja eben entlaufene Heimzöglinge unter diesen Gammlern befinden. Und darum müssen wir die Personalien von allen, die sich da aufhalten, feststellen und die Leute notfalls auch mitnehmen und Listen führen über diese Namen. Also das waren auch schon ganz frühe Datenschutzdebatten, wie wir sie heute ja in ähnlicher Weise auch noch weiterführen.
In dem, was der Gammler jetzt in der Aufnahme gesagt hat am Anfang, dass er eigentlich nur Freunde und Kollegen treffen will. Wir wollen ein Leben führen, in dem wir unseren Neigungen nachgehen können. Das ist ja eine ganz bestimmte Haltung, die er da einnimmt. Wir haben jetzt sehr viel über Repression auch gesprochen und die Wahrnehmung von Seiten der Öffentlichkeit. Wie war das denn im Selbstbild der Gammler? Gab es ein politisches Bewusstsein und wie hat sich das bei denen definiert?
Ja, das gab es, wobei sich diese Gammler-Szenerie noch nicht so stark politisch selbst verortet hat und es ist auch ein bisschen schwierig ist, weil sie nicht so viele Selbstzeugnisse hinterlassen haben. Also außer in solchen Interviews, wo alle möglichen Vorstellungen geäußert werden, gibt es jetzt noch keine Zeitschriften, die da selber gemacht wurden. Es gab eine Art von Dichterszene, es gab einzelne Gammler, die eben auch Gedichte geschrieben haben im Stile der Beat-Bewegung, wo also Freiheitsvorstellungen zum Ausdruck kamen, auch eine Art von Internationalität, wo man sich eher kosmopolitisch gesehen hat, dass man auch seinen Aufenthaltsort wechseln kann, dass man im Sommer nach Italien trennt oder im Winter noch weiter in den Süden und aber auch mal in Paris oder irgendwas unterwegs ist. Es war aber noch nicht so eine artikuliert politische Bewegung, wie sie dann um 68 vielleicht an den Universitäten eher entstanden ist. Aber ich glaube, dass man eben auch gerade diese vorpolitischen Szenen eigentlich stärker berücksichtigen muss, wenn man sich jetzt mit 68 befasst, was ja jetzt wieder Jubiläum feiert. Denn 68 passierte ja nicht ad hoc und da wurde auch nicht auf einmal aus dem Nichts heraus von den akademischen Bildungsschichten an den Universitäten jetzt irgendwie eine gesellschaftliche Liberalisierungskur oder gar irgendeine Art von Rebellion verordnet, sondern es gibt eben diverse Vorläuferbewegungen, wo eben Fragen, die 68 eine Rolle spielten, auch schon diskutiert wurden und auch in Konflikten auf der Straße ausgehandelt wurden. Also etwa eine größere Toleranz gegen abweichende Lebensstile, gegen abweichende Erscheinungsformen, mehr Freiraum für Jugend als Gruppe, mehr Freiraum für Menschen als Individuen überhaupt. Und da spielt diese Gammler-Diskussion, die so um 1966 ihren Höhepunkt hatte, eine Rolle. Es sind aber auch schon Anfang der 60er Jahre etwa in München-Schwabing die Schwabinger Krawalle, mehrtägige Randale und gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei, an der sich Tausende von Bürgern, beteiligt haben, nachdem man dort sehr regressiv gegen Straßenmusiker vorgegangen ist. Und Straßenmusiker spielen bei den Gammlern natürlich auch eine Rolle. Also man hat inzwischen auch eine Tendenz, 68 eigentlich auch schon ein bisschen früher anzusetzen, zumal eben auch viele der Selbstaussagen, also der Generationenkonflikt und solche Dinge sich jetzt bei neueren Untersuchungen eigentlich im akademischen Milieu empirisch gar nicht so richtig nachweisen lassen.
Hm. Ja, du hast gerade schon Straßenmusiker erwähnt und wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. In vielen Subkulturen ist ja Musik oder beziehungsweise ein eigener Musikstil ein total zentrales Thema. Wie war das bei den Gammlern? Was war so die Musik der Gammler?
Ich weiß gar nicht, ob die einen spezifisch eigenen Musikstil hervorgebracht haben, den man jetzt irgendwie genremäßig manifestieren kann, zumal da jetzt auch keine mir bekannten Aufnahmen überliefert sind, aber die haben sich eigentlich an so Musiken, die sowieso schon in der Zeit im Schwange waren, also vor allem aber auf Instrumenten, die man eben selber verwenden, die man selber spielen kann, die man mit sich führen kann auch, also es war die Gitarre, es war aber auch die Mundharmonika, das klassische Instrument der Hobos, der amerikanischen Tramps, also so Dinge, die dann Bob Dylan natürlich um 66 herum auch international populär gemacht hat. Und in den frühen Berichten über die Gammler ist auch noch von unterschiedlichen musikorientierten Jugendstilen die Rede. Man könne unter den Gammlern eben noch britische Mod-Kopien in Deutschland, Beatniks, also auch Beat-Fans, Beat-Musik-Fans unterscheiden. Es gibt aber ja jetzt auch bestimmte Musiker, zum Beispiel in Frankreich war es Antoine, der eben auch die Mundharmonika gespielt hat. Seine Begleitband nannte sich bezeichnenderweise Les Problèmes, die Probleme, und der in seinen Liedern auch schon irgendwie das Tragen von langen Haaren besungen hat und einen Generationskonflikt auch besungen hat.
Vielleicht abschließend tatsächlich noch die Frage, was ist denn eigentlich heute aus den Gammlern geworden? Klar, du hast jetzt schon die 68er-Bewegung erwähnt und ich denke, klar, da sind einige drin aufgegangen, aber auch so als Subkultur, hat da irgendwas irgendwie weitergelebt?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also was interessant wäre tatsächlich mal, was real konkret aus den Akteuren von damals geworden sind. Und ich glaube, hier fehlt es einfach völlig an empirischen Studien. Das wäre eigentlich mal ein sehr interessantes Thema. Auch die Frage, ob sie in 68 aufgegangen ist, weil die Gammler nicht eine primär akademische Bewegung waren. Und hier ist auch die Frage, wie offen waren die 68er eigentlich für solche Leute? Denn diese Proteste haben sich ja doch eher zunächst mal an den Universitäten abgespielt, auch wenn es da jetzt eine politische Lehrlingsbewegung gab. Ich meine, diese ganzen Konflikte, wir neigen ja dazu, das ein bisschen zu belächeln, weil damals eben Dinge verhandelt wurden, einfach von geringen Abweichungen im Äußeren, die heute gar nicht mehr so richtig vorstellbar sind. So habe ich es jedenfalls, als ich das Thema vor ein paar Jahren begonnen habe, immer gesagt. Inzwischen muss man sich ja doch fragen, in den letzten ein, zwei Jahren werden ja doch wieder Leute, die eben lange Haare haben, in bestimmten Gegenden und in bestimmten Städten riskieren ja durchaus wieder den Zorn der ordentlichen Bürger auf sich zu ziehen, wenn man an Bewegungen wie Pegida und Ähnliches denkt und wie inzwischen also in bestimmten Gegenden jetzt hier rechte Vorstellungen, die äußeres Erscheinungsbild wieder ganz stark normieren wollen. Ich war auf der Leipziger Buchmesse gerade, wo man eben diese heftigen Auseinandersetzungen erlebt hat, wo also in bestimmten Ecken der Buchmesse dann Leute mit langen Haaren eben ganz massiv beschimpft worden sind und eigentlich auch physisch bedroht wurden. Also zu meiner Besorgnis leben diese Konflikte ja derzeit eigentlich eher wieder auf und man kann gar nicht so sehr von einer geglückten Liberalisierung hier sprechen, wie ich das vor ein paar Jahren noch ohne schlechtes Gewissen irgendwie getan hätte.